Aber ich habe mir schon so Gedanken gemacht, warum du dich mit so viel älteren Damen umgibst, ja? Und auch da umgibt dich ja so ein Schein des karikativen Einsatz. Aber ich kann mich den Eindruck nicht verwehren, dass du die alle beerben willst.
Natürlich ist es so.
Schönen guten Tag. Ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Ich habe heute einen Gast, eine Gästin, eine, ob Mann, ob Frau, man weiß es nicht genau. Ja. Und ja, man kennt ihn, sie aus verschiedenen Magazinen und TV-Shows. Und ich mache jetzt gar nicht mehr lang rum. So, bevor ich jetzt hier anfange zu stottern und so. Wir haben Julien F.M. Stöckel da.
Ich freue mich wahnsinnig, bei dir zu sein heute.
Mein Lieber, verwasch denn bitte das FM. Das hört sich ja an, als wolltest du amerikanischer Präsident werden.
Willst du die, ich sag mal, die seriöse Variante hören oder die unseriöse?
Die kurze. Nein, einfach, ist egal. Dann fangen wir mit der unseriösen
an. Okay, also unseriös sage ich, wenn mich jemand fragt, Julien fick mich Stöckel.
Das ist obszön, das ist ja, nicht unseriös, okay. Das ist obszön. Ja.
Die offizielle Version ist, ich habe wirklich einen zweiten und dritten Namen, der bezogen ist auf meinen Stiefvater und auf meinen Großvater. Ich heiße ja eigentlich Julien Frederik Moritz.
Darf man den Namen Moritz überhaupt noch führen?
Ja, das stimmt allerdings. Ja, also es ist sowieso komisch, weil eigentlich weiß das niemand. Man könnte zwar locker, wenn man auf Wikipedia nachschaut, es rauskriegen, aber es sagt halt niemand zu mir Moritz.
Aber wie so eine Hochstapelei, ich meine so viele Namen, dass man das in Königshäusern macht, ja, aber wie?
Ja.
Ach so, deshalb.
Also ich komme ja aus einer Ärztefamilie und da war es schon immer Usus quasi zu sagen, jeder Stöckel trägt einen Namen.
Wie Usus oder Uterus. Ärztefamilie haben ja auch Uterus,
ja,
mit Uterus zu tun. Ja.
Da hast du recht. Und jeder trägt einen Vornamen von einem vorherigen Verwandten und davor noch einen. Und so haben das alle Stöckel.
Und warum hast du keine Frauennamen gekriegt? Manche heißen ja auch Maria und ja.
Das stimmt. Also meine Mutter heißt ja Christiane Luise nach meiner Urgroßmutter, weil die hieß Luise Stöckel und so. Ganz nett eigentlich.
Ja. Also das ist jetzt, also du könntest ja auch mitmachen dann in dieser Sendung, ich trage einen großen Namen.
Vollkommen richtig, aber es war lustig, ich glaube es gibt es gar nicht mehr, es wird gar nicht mehr gesendet, ne? Oder? Also ich hatte meine Anfrage für, ich trage einen großen Namen und das Lustige war, dass das wirklich gepasst hätte, denn mein Urgroßvater ist ja der bekannteste Gynäkologe des 20. Jahrhunderts, Walter Stöckel, der ja die Kinder von Magda Goebbels entbunden hat und den König von Bulgarien, den ehemaligen. Also ich komme aus einer Dynastie, aber ich versuche immer relativ schlicht und einfach zu wirken.
Und dann hast du Dynastie mit Dynasty verwechselt. Ja,
genau. Ja. Eigentlich dachte ich ja immer, ich wäre John Collins uneheliche Tochter.
Ja. Ja. Dabei warst du die uneheliche Tochter von der anderen da.
Von Crystal Carrington.
Ja.
Ich war eigentlich die dunkelhaarige Crystal Carrington-Tochter, obwohl ich immer dachte, ich wäre eher wie Alexis. Aber gut.
Lexis, ja, vielleicht. Ja.
Meistens ist ja der Wunschvater des Gedankens.
So, also gut. So, jetzt fragt sich ja alle Welt, was macht die Stöckel eigentlich?
Ja, das frage ich mich.
Was macht die Stöckel eigentlich?
Das frage ich mich ja eigentlich
und
auch.
Und wenn man dann aber von dir eine Visitenkarte kriegt, dann ist das ja schon imposant. Ich glaube, da ist ja Entertainer, Schauspieler,
ja.
Designer.
Ja.
Was fehlt denn noch?
Moderator. Wobei Designer habe ich jetzt immer ein bisschen Angst in deiner Gegenwart zu sagen, weil du es wahrscheinlich 200 Mal mehr bist als ich. Ich habe ja nur...
Hast du Angst, dass du eine gezogen kriegst?
Ja, ich habe ja immer ein bisschen Angst, weil ich ja nun seit langem dich schon kenne und sehr mag, wie du weißt, und dass ich ja weiß, wenn es nicht so läuft, wie du es willst, dann fliege ich hier über den Balkon. Deswegen, ich versuche heute ganz brav zu sein.
Und bisher ist es alles so gut gegangen. Das macht dich unsicher, weil du denkst, oh mein Gott, ja. Ja,
die anderen benehmen sich ja mal schlecht, verstehst du? Und es gibt ja eine Regel, falls das Publikum das vielleicht nicht weiß, wenn du in Ungnade fällst am Hofe des Königs,
dann ist vorbei.
Dann hat es sich erledigt.
Ja.
Und zwar für immer.
Ja. Und dann kriegt man auch woanders keinen Fuß mehr rein.
Nein, weil die Königin ruft dann überall an und sagt so, na, so geht es schon gar nicht. Jetzt habe ich deine Frage vergessen. Was hast du mich eigentlich gefragt?
Ja, wenn man
was ich mache.
Naja, alle Welt überlegt sich, wer du bist und was du machst. So, also ich habe, wenn man so will, ja auch damals so die Steigbügel gehalten, in den Sattel geholfen. Und da ist ein junges Ding, sage ich mal, rumgegeistert, ja. Und hat gesagt, also hat Visitenkarten verteilt, verkauft, wollte ich gerade sagen. Ja,
das für einen Euro.
War dasselbe. Und da stand also drauf, Schauspieler, ich glaube Model auch noch, Sänger.
Ja, Model, ja.
Designer und ja, so. Und irgendwie, das kann man ja sagen, ist ja auch keine Schande. Immer, ja, wollte ich damals niemanden einladen und das war ja auch so ein bisschen immer, ach nein, und gab ja immer so Leute, die dann bestimmen wollten, wer in der Gesellschaft rein darf und wer nicht und überhaupt und wer was zu sagen hat und wer nicht. Ja, und ich bin ja da immer so ein bisschen entspannter. Ich habe ja auch immer mal Mädels eingeladen, die sonst niemand eingeladen hat, ja. Und dann hatte ich eine, genau hier in dem Haus, wo wir jetzt sind, eine Party mit, glaube ich, 200 Gästen und Bridget Nielsen und
richtig.
Also es war ja Tout Le Monde, da war ja
Romy
da.
Romy Haag,
alles war alles.
René Koch, alle
Christina die, Bach, alles.
Alle. Ja,
Zila Sahin,
genau.
Jörn Schlöndorff, also nicht schön.
Jörn Schlönvogt.
Ja, nicht Schlöndorff,
Schlönvogt. Schlöndorff wäre auch schön.
Ja, Schlönvogt und so. Und da habe ich gedacht, naja, dann lad die Stöckel halt, lad das Ding auch ein, ja? Lad sie das ein. Stimmt. So, da habe ich die eingeladen und das war also so dein Entree.
Das stimmt.
Das war eine, dein Debütantenball, ja? Und dann hast du ja Gas gegeben, ja? Dann dachte ich, also jetzt oder nie, besser jetzt.
Es war wirklich, also man muss das festhalten, dass du mir damals gesellschaftlich so ein Entree gemacht hast bei dir, wo ich ja wirklich vollkommen unbekannt war. Und das Witzige ist...
Also
ich
unbekannt oder unbeleckt?
Ja, beides. Ja. Ich weiß gar nicht, ob du dich erinnern kannst. Deiner Einladung ging noch ein anderer Prozess voraus. Und zwar habe ich dich damals zu meiner Fashion-Show eingeladen und habe gedacht, naja, ich will so gerne Harald Löckler haben, habe aber damit gerechnet, dass du wahrscheinlich sowieso nicht willst oder nicht kannst oder es einfach nicht machst. Und dann hast du aber, ich glaube, damals war es auf Facebook, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, sowas von nett abgesagt und hast gesagt, du kannst nicht, aber du gibst ein Fest in deiner neuen Wohnung in Berlin und hast mich eingeladen. Und das war für mich so eine Überraschung, weil ich damit nicht gerechnet habe. Aber es war der erste Moment, an dem ich dachte, dass Harald Löckler Rückgrat hat und auch jemand ist, der quasi sich keinen, ich sag mal, gesellschaftlichen Normen hingibt und so. Und das habe ich sehr geschätzt an dir. Und ich weiß noch genau wie gestern, wie wahnsinnig aufregend dieser Abend für mich war. Und ich glaube, es war 2010, bilde ich mir ein.
Das kann sein, das stimmen? Ja. Man könnte ja googeln. Ich habe gerade so ein Bild gehabt. Du hast das Handy in der Hand, guckst auf Facebook. Das Handy runtergefallen, das Display kaputt. Damals waren die auch noch ein bisschen weniger empfindlich als heute. Ran ist an den Kleiderschrank, alles rausgerissen, anprobiert, geguckt, was du anziehst. Ja,
ja. Ja. Ich weiß doch, ich wusste gar nicht.
Schnell in deinen Store, Rückstar gefahren und genau. Alles. Ja, also so. Ja, ich weiß auch nicht mehr, was du anhattest. Und dann ging es los und dann, ich glaube, der große Punkt für dich war ja der Dschungel. Ja?
Auf jeden Fall. Ich bin 2003, also 2010 glaube ich war es bei dir oder 2009 und 2013 bin ich dann gefragt worden, ob ich in den Dschungel gehen will und das Lustige ist, ich saß bei Freunden und da klingelt das Telefon und es meldete sich eine Frau Müller und sagt, ja, wir würden Sie gerne anfragen fürs Dschungelcamp und dann habe ich gesagt, aber mich kennt ja keiner, es bringt gar nichts und habe aufgelegt. Dann hat die wieder angerufen und dann habe ich gemerkt, das nimmt jetzt irgendwelche ernsten Züge an.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, gut, das machen wir und irgendwann habe ich gefallen angefunden. Und damals, das darf man ja nicht vergessen, als du angefangen hast, war das ja noch ganz anders. Aber als ich dann in Dschungelcamp war, da gab es ja noch gar nicht dieses Social Media, wie wir uns das heute vorstellen. Ah. Das war ja vor 10 Jahren. Nächstes Jahr bin ich vor 10 Jahren im Dschungel gewesen. Und du musst dir vorstellen, es gab kein Instagram, kein TikTok, YouTube war in den Kinderschuhen. Es gab nur Facebook und das war stark. Und Facebook hat unsere Staffel so hoch katapultiert, dass wir ja bis heute eine wahnsinnig hohe Quote hatten. Und ich bin eigentlich über Nacht denn zu einem Star geworden, von dem ich gestern nicht dachte, dass ich es jemals werde.
Wer war denn mit dir da im Dschungel?
Das ist diese berühmte Staffel mit Michael Wendler, Jochen Bendel, Winfried Laceda, Tanja Schumann, Larissa Marold, Melanie Müller, Mola und dem Marco Angelini, diesem Arzt von DSDS. Und es war halt so eine bunte Mischung von Leuten und sie hat so gut funktioniert, weil wir eben auch diese wahnsinnige Larissa hatten, die ja immer gestolpert ist, dann hat sie Petroleum fast ins Lagerfeuer geschüttet und so. Also wir sind ja da fast in die Luft geflogen mit der. Und das war, wie du schon richtig gesagt hast, eigentlich mein Durchbruch, wo ich einem größeren Publikum plötzlich bekannt worden bin. Und dann ging es ja los.
Was hast denn du für einen Platz gemacht damals?
Ich bin als 5. rausgewählt worden. Okay. Also ich war eigentlich in der Mitte. Und das Witzige ist ja, und das ist ja etwas, was der Zuschauer vielleicht gar nicht so weiß oder erahnt, ist, du musst das Dschungelcamp nicht gewinnen, um als Gewinner aus dem Dschungelcamp hervorzugehen.
Nein.
Denn meistens sind die, die gewonnen haben, nicht mehr so präsent wie manche andere, die aus der Staffel entstanden sind.
Naja, und die wissen natürlich auch nicht, also das Problem ist ja, ich weiß auch gar nicht, ob man es den Leuten sagen soll, ob man es wirklich sagen soll, weil ich möchte ja auch niemanden jetzt wehtun, aber ob man denen wirklich sagen soll, dass man da ja nicht wirklich ein König ist, wenn man da Dschungelkönig wird.
Für manche ist es vielleicht das Gefühl, dass wenn man vorher vielleicht niemals irgendwas, ich sag jetzt mal ganz böse, in irgendeiner Art und Weise erreicht hat, dass man dann mit der Dschungelkrone jetzt auch so zum Adel gehört, welchem Adel auch immer, ne?
Okay, also machen wir einen Haken dann. So, ja. Also du kamst raus und hast das verstanden, sehr gut auch für dich zu nutzen, ja? Also
ich glaube auch. Also ich hab so ein bisschen überlegt, okay, wo willst du eigentlich hin? Und ich hatte das Glück, dass ich, als ich aus dem Dschungel zurückkam, ein Produzent in der Zeit, meinen Agenten hatte ich damals schon, mich gefragt hat, ob er für mich ein Format kreieren kann. Und da habe ich so kleine Sachen bei RTL gemacht und dann ging es eigentlich so los. Da kam das noch und hier noch. Ehrlich gesagt, da geht es mir, wenn ich das sagen darf, ein bisschen wie dir. Ich habe so viele Sachen gemacht, teilweise weiß ich es gar nicht mehr so genau. Ich weiß ja nur, die großen Sachen, die könnte ich jetzt noch aufzählen, weil ich jetzt lange drüber grüble. Aber du machst so viel und ich bin auch jemand, ich lebe nicht so sehr im Gestern, ich lebe sehr im Heute und mehr im Morgen. So. Mhm. Und alles okay, was ich gemacht habe. Und Dschungel war, wie du richtig gesagt hast, für mich super wichtig und wahrscheinlich auch eine sehr große Station für mich. Aber ich denke da gar nicht so mehr dran. Wie du auch, wenn ich das sagen darf, was wir vor dem Podcast besprochen haben. Man denkt gar nicht so sehr, ja, im Dschungel, das haben wir alles gemacht. Aber
es ist ja vorbei. Ja.
Ja, genau.
Ja. So, dann hast du ja, ging das also weiter und irgendwann hast du einen Song gemacht, Wodka.
Richtig.
Trinken die Königin. Richtig. Noch viel mehr als
genau. Rum und Wodka Gin. Wodka für die Königin, Königin, Königin. Wodka liebt die Königin mehr als Cognac, Rum und Gin.
Ja.
Von deiner, wie du, glaube ich, du magst sie, glaube ich, auch von Sarah Leander,
ja,
gecovert.
Ja, ja. So, und dann hast du begonnen, also erstmal hast du ja den Dschungel dann. Ja, du hast ja Dschungel-Previews gemacht und diese
richtig.
Großen, ja. Also,
richtig.
Das war ja ein bisschen.
Ich habe irgendwann ging es dann halt los. Ich habe dann, wie du richtig gesagt hast, dann habe ich angefangen zu singen. Dann habe ich meine eigene Show gemacht, die UNFM Stöckel und Friends Show. Und irgendwann.
Da wollen wir nachher dazu kommen.
Achso, Entschuldigung.
Ja, nicht.
Nein, ich greife auf gar keinen Fall vor. Genau, und dann habe ich irgendwann überlegt, okay, man könnte eigentlich diesen Dschungel-Hype.
Du wolltest eigentlich drei alte Schachteln machen.
Und ja. Dann halt man könnte diesen Dschungelhype irgendwie nochmal aufgreifen und habe dann angefangen, jedes Jahr ein großes Public Viewing immer mit sämtlichen ehemaligen Dschungelstars zu machen, um die erste Folge zu sehen. Und das hat sich dann so etabliert, dass ich dann irgendwo so ein bisschen zu so einem, ich meine, über sich selbst ist immer zu sagen, finde ich sowieso schwierig, aber wir sind ja nur wir beide. Ich bin dann halt so ein bisschen zu so einem Kultkandidaten geworden.
Ja, also ich wollte es eigentlich so sagen, so wie der den oberen Ball okkupiert hat, hast du ja das den Dschungel okkupiert.
Ja.
Ja? Also viele Leute denken ja, der Lugner würde den Oberball machen und die denken jetzt auch noch, du wärst die nicht die Königin, aber die Organisatorin.
Das ist eigentlich ein guter Vergleich, weil die Leute glauben ja wirklich, dass Lugner zum Opernball einlädt und dass ihm auch die Oper gehört eigentlich.
So.
Das stimmt. Ich habe so ein bisschen den Dschungel mir herangerissen an mich und habe es genutzt und ich glaube, wenn man es so einordnen würde, dann würde man sagen, ich habe dem Dschungel dann quasi auch immer so ein bisschen Futter wieder geliefert jedes Jahr, weil dann hatten sie am Anfang des Jahres gleich ganz viel. Ich habe natürlich auch immer versucht, Dschungelstars einzuladen, die vielleicht nicht ständig jeden Tag irgendwo zu sehen sind, sondern die vielleicht so, ich sag mal, eine Art Comeback haben. Zum Beispiel, ich hatte ein Jahr das Public View und da war dann plötzlich Georgina da, die 100 Jahre irgendwie verschwunden war. Dann habe ich einmal den Rainer Langhans eingeladen und
also,
so.
Also nach dem Dschungel, nur das ist richtig
genau.
Verstehen, nach dem Dschungel ein Comeback.
Nein. Die quasi, also ich habe immer, wenn ich das Public Viewing gemacht habe, versucht quasi ja immer, also ich lade ja jedes Jahr immer ehemalige Dschungelstars ein und habe dann immer geguckt, dass ich irgendeinen finde, der nach seiner Dschungelteilnahme quasi so ein bisschen wieder,
das meinte ich ja
gerade. Ach so, ja, genau. Ja. Genau.
Und das aber das war nicht traurig, wenn man jetzt im Dschungel war und dann nochmal ein Comeback braucht hinterher.
Eigentlich ja, aber du weißt ja selbst, es
du
ist ja
bist
heute
eine Grundgute und da hast du die Leute eingeladen.
Das stimmt.
Du bist eine Grundgute, ja.
Eigentlich bin ich die Mutter Teresa vom Dschungelcamp.
Da kommen wir gleich noch etwas weiter. Mutter ist ein gutes Thema. Ja. Ich möchte da jetzt nichts Falsches sagen, aber ich habe mir schon so Gedanken gemacht, warum du dich mit so viel älteren Damen umgibst, ja? Und auch da umgibt dich ja so ein Schein der fast der karikativen des karikativen Einsatz, aber ich kann mich den Eindruck nicht verwehren, dass du die alle beerben willst.
Natürlich ist es so. Ich habe sie alle, also ich suche meine Freunde immer danach aus, wie alt sind sie. Dann denke ich so, okay, für ab 75 ist ja super, weil dann hofft man vielleicht, okay, sagen wir mal 15, noch 20 Jahre. Und dann, sobald es denen schlecht geht, bin ich ja die Erste, die da ist. Also wenn es dir mal schlecht gehen sollte, ruf mich an. Ich helfe dir sofort und ich lege dir dann nur noch einen Zettel hin und sage, unterschreib da mal, was ist ein ganz, ist gar nicht wichtig, das Schreiben, aber unterschreib da mal so zwei Bilder und vielleicht kriege ich noch eine schöne Glückler-Decke.
Also du guckst morgens erstmal die Todesanzeigen an und dann gehst du an den Briefkasten.
Ja, genau. Denke, oh Gott, ich bin zu einer Beerdigung eingeladen, wie tragisch. Ja, ja, also es ist so ein bisschen so.
Naja, manche gehen auch gern zur Beerdigung, da gibt es zu essen, zu trinken.
Du, das ist ja in Berlin
und da kann man sich, durch, weißt du, und irgendwie fragt keiner richtig, woher man den Verblichenen kennt.
Woher kennen Sie den Verstorbenen? Ja, kenne ich nicht. Ja. Habe ich in der Zeitung gelesen, den Namen. Naja, es ist halt so, ich kann wenig mit Leuten meiner Generation anfangen und auch wenig mit den Generationen davor. Meine Freunde sind fast alle zwischen 50 und 100. Ich kann dir das nicht sagen, warum.
Aber da finde ich ja toll, dass du mit mir so gut kannst, wenn du mit jüngeren Leuten sonst nicht so kannst, bin ich ja froh, dass wir uns verstehen.
Ja, ich meine, du bist halt ein junges, kreatives Mädchen mit einer entzückenden kleinen Wohnung in Berlin-Mitte, wo man sich auch gerne mal hingesetzt.
Ich dachte, mit einer entzückenden kleinen, was kommt jetzt?
Nein, also ich bin ja eine Dame von Welt. Ich würde hier nie was Unanständiges sagen. Ich bin nicht so eine, auch wenn man das vielleicht glaubt.
So, also jetzt hast du also diese netten, bezaubernden älteren Damen um dich rum, ja, und lässt die auch noch richtig arbeiten. Also,
das stimmt.
Also mit denen gehst du auf Tour.
Alles.
Ja, und ich habe schon gesehen, manches Mal mit der hinreißenden, bezaubernden Franziska Traub, also... Du drohst ja auch manchmal richtig. Also
ja, ich halte die ja auf Trab, weil natürlich die denken natürlich manchmal auch so ein bisschen, sie können so ein bisschen laissez-faire jetzt das machen. Und da ich ja die Chefin bin und bleibe, für immer, ist es natürlich so, wenn wir irgendwo auftreten, ich sage dir, wenn es nicht nach meinen Regeln geht, nee, dann flippe ich aus. Und dann treibe ich die alle nochmal auf. Aber ich sage dir, am Ende ist es ja so, dass wenn man aufs Rentengleis so gestellt wird, dann wirst du erst richtig alt. Ich beschäftige die noch. Eigentlich ist das ein Beschäftigungstherapie.
Also eigentlich müsstest du ein Bundesverdienstkreuz kriegen.
Also lieber Olaf Scholz, falls Sie den preisgekrönten Podcast von Herrn Glöckler hören, ich wäre bereit. Ich nehme auch das Verdienstorden von Berlin an oder so.
Ja, ja. Also und dann habe ich ja gesehen, es ist ja immer, geht ja oft auch sehr lustig bei euch zu.
Ja. Ja,
da sitzt ihr in einem Bus und dann wird gesungen und getankt, aber zu trinken ist auch immer ordentlich da. Also ich habe manchmal das Gefühl, ihr habt auch schon ordentlich einen Tee, wenn er da ankommt. Ja.
Also es ist auch, die Frage ist auch, die man sich stellen muss, ist es so, damit du dich selbst aushältst oder trinken wir eigentlich, damit wir die anderen alle noch mit aushalten?
Na, also Madame Pompadour pflegt ja zu sagen, Champagner ist der einzige Wein, der eine Frau noch schön macht.
So.
Jetzt muss man sich natürlich fragen, wenn sie ihn trinkt oder wenn die anderen ihn trinken.
Ja, genau.
So. Aber insgesamt muss ich sagen, das ist immer sehr unterhaltsam und sehr lustig und ihr seid ja offensichtlich auch sehr erfolgreich damit und das ist ja schon mal toll. Ja.
Total und du weißt ja, dass heute ja im Gegensatz zu früher kommt ja heute jeder in unsere Geschäft, sagen wir mal, den großen Titel Showbusiness und die große Kunst ist es ja eigentlich heute, es zu bleiben und in diesem Geschäft zu bleiben und ich glaube, egal was man macht, ob man sich jedes Mal neu erfindet, so wie du auch und so. Man muss bleiben und das ist die Kunst. Und ich glaube auch am wichtigsten sind zwei, also für mich sind zwei Aspekte, ist Demut vor der eigenen Karriere und Disziplin. Du kannst theoretisch heute alles werden. Die Social-Media-Kanäle machen dir alles möglich. Aber du musst halt auch mehr dafür tun als die anderen. Sonst bist du halt weg. Wenn du nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
Aber warum nimmst du keine Influencer statt ältere Damen? Wäre doch sehr erwogen, dass man sich Influencer holt. Also,
ja, das stimmt.
Ja, auch heute so, wenn es darum geht, Fernsehshows zu besetzen und so. Also ja, blättern die durch, sagen, ja, sollen wir jetzt die Stöckel holen oder Influencer oder nee, oder holen wir uns eine Krippe ins Haus?
Es ist eine berechtigte Frage. Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, dass mir eigentlich keiner einfallen würde, von dem ich so sage, dass er mich irgendwie fasziniert. Ich muss auch irgendwie von Leuten, ich muss irgendwo hinkommen und das Gefühl haben, diese Person strahlt irgendwas aus, was mich irgendwie interessiert. Und ich finde, ich meine so Leute, weißt du, wie heißt sie, Katja Krasewitsche, die ja durch dieses Influencer-Sein so unsagbar bekannt worden ist. Da finde ich irgendwie, okay, die hat irgendwas, sie scheint auch viel zu können, sonst hätte sie das nicht geschafft, was sie geschafft hat. Aber an sich, ich weiß nicht, sie holen mich nicht so ab.
Was mich so irritiert, ist, dass manche so ganz anders aussehen, wenn man sie trifft.
Also, Wie kommst du denn darauf?
Naja, da sind so auf Instagram sind sie Lyzeum und wenn sie kommen, sehen sie das Museum. Ja?
Vor allen Dingen auch immer diese Filter, die ja so ein bisschen den Körper sagen, wenn wir ein bisschen schlanker machen und da ein bisschen was wegmachen.
Nein,
dann kommen sie und denken,
nein, das sind einfach so Filter, da wird aus einem Spatzen Distelfing gemacht. Ja.
Also unsere ja, du magst sie ja auch, ich weiß das, unsere ja gemeinsame Freundin Kada Loth ist da ja Expertin. Kada hat ja Filter auf Instagram, wo man denkt, sie ist zwölf.
Naja, aber Kada ist ja auch keine Influencerin.
Also, nee, das stimmt, ja, das stimmt.
Und man kann sagen, was man will, aber Kada hat sich in dem, was sie macht, etabliert. Ja.
Total. Und sie ist super.
Ja, also muss man ja sagen. So, also was ist dein Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen?
Für welches Essen würdest du töten?
Oh, das ist ja eine gute Frage. Ich bin eigentlich mit Essen super unkompliziert.
Ja, du isst alles.
Eigentlich ja. Ich esse auch gerne. Am liebsten, wenn die anderen bezahlen. Das habe ich am liebsten. Also wenn du mich zum Essen einlädst, ich wäre die Erste, die sofort ja schreit. Für die Zuschauer, die es nicht wissen, er setzt sich seine Brille auf und denkt sich, die blöde Stöckel, kann aber nicht wahr sein.
Normalerweise frage ich das immer schon früher, aber jetzt haben wir sind einmal anders eingestiegen, weil bei dir, da schlittert man ja gerade so rein. Ja.
Sag doch, dass ich dich ganz nervös mache, weil ich jetzt unglaublich jung und hübsch aussehe.
Ja, also man kommt ins Schlittern, ja. Und vielleicht erzählst du mal, wie du groß geworden bist, wenn du also aus einer Ärztefamilie, wie du groß geworden bist und was du für Träume hattest und was du werden wolltest, ja.
Ja, also wie ich schon gesagt habe, ich komme ja aus einer sehr bekannten Ärztefamilie und bin nicht mit meinem Vater aufgewachsen, weil mein Vater ist ja Grieche und lebt auf Korfu. Und
also du bist halb griechisch.
Mhm. Mhm. Deswegen so schön. Sie will nicht drauf reagieren, sie schaut nur.
Naja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ja.
Und ich bin daher mit meiner Mutter und zum großen Teil sehr viel mit meiner Großmutter aufgewachsen. Und meine Großmutter war... kommt aus Preußen, aus Ostpreußen und ist während des Zweiten Weltkriegs geflohen vor der russischen Armee. Und warum ich das sage, als kleines Entree, hatte halt ein sehr schweres Leben. Und die ganze Generation, die den Krieg erlebt hat, kann es nachvollziehen. Sie sind ganz streng und es war, weißt du, ich bin aufgewachsen mit einer Großmutter, die mich halt unglaublich diszipliniert hat. Also da gab es zum Beispiel sowas nicht wie, schmeckt mir nicht, esse ich nicht. Das gibt's nicht. Meine Oma hat zu mir gesagt, heute gibt es das und das. Dann habe ich gesagt, das mag ich nicht. Da hat meine Oma gesagt, im Krieg hatten wir nichts zu essen. Da konnten wir nicht sagen, das mag ich nicht. So. Und meine Oma hätte ja sagen können, theoretisch, dann ist es eben nicht, weil meine Mutter hat dann gesagt, dann mache ich dir was anderes. So, wie man sich das vorstellt. Ne? Ja. Aber
das gab es bei mir auch nicht.
Ja, genau.
Das gab es bei mir auch nicht. Und man hat sich dann auch gar nicht getraut. Also Nein. Ich hätte mich jetzt nicht getraut, da zu sagen, nee, will jetzt doch was anderes.
So, und was war? Meine Mutter hat es mir quasi immer durchgehen lassen. Meine Großmutter hat gesagt, wenn du es nicht isst, bleibst du so lange am Tisch sitzen, bis du es gegessen hast.
Aha.
Und da ich natürlich einen Kampf immer machen wollte, auch bin ich sitzen geblieben und habe es nicht gegessen. Und irgendwann kam meine Mutter dann abends, weil meine Mutter war ja voll berufstätig, und hat dann gesagt, dass sie, hat Julian schon was gegessen? Und meine Großmutter dann ganz lapidar, nein, er möchte es nicht essen. Also bin ich quasi von zwei Frauen erzogen worden, die unterschiedlichere Erziehungsmodelle nicht haben hätten können. Und es hat mir aber am Ende nicht geschadet, weißt du? Und diese Disziplin, die mir meine Oma beigebracht hat, die ich als Kind eigentlich sehr, ja, fast schon als Argwohn empfunden habe, hilft mir heute in meinem Leben eigentlich, dass ich Sachen durchziehe und nicht jemand bin. Ich bin zum Beispiel niemand, der jammert. Ich bin auch niemand, der so jault und sagt, mir geht's so schlecht und alles ist so scheiße. Das existiert so in meiner Welt nicht. Ne?
Ja, weil man zwar auch nicht erzogen ist. Dann,
genau.
Ja. Aber das gibt es ja heute nicht mehr.
Das gibt es heute nicht mehr.
Das ist aber das Problem, weil natürlich wir heute Kinder von einer Generation erzogen wurden, die keine Erziehung erhalten haben, weil sie von einer Generation erzogen wurden, die keine Erziehung erhalten haben.
So ist es.
Ja.
So ist es.
Und
guck mal,
und dann
jetzt
wird geschrien und getreten am Tisch und ausgeführt. Ja, hätten wir uns alles nicht getraut. Also ich habe übrigens auch eine ähnliche Geschichte. Ich wollte dann auch manche Sachen am Ende auch nicht essen. Und da hatten wir aber einen großen Rottweiler und der Arme, der hat dann auch das Marmeladebrot zum Fressen gekriegt. Ja. Ja. Und dann kam meine Mutter rein und sagte, habt ihr es jetzt doch dem Hund gefüttert? Dann haben wir gesagt, nein. Dann sagt sie, das schlägt er jetzt noch. Also dann habe ich gedacht, dann bin ich raffinierter. Dann mache ich das hinter der Küchenschrank, der stand so an der Wand. Und dann dachte ich, da werfe ich das hinter den Küchenschrank und hole das später vor, wenn du die Luft. Aber als Kind vergisst du das dann vorzuholen. Und als dann geputzt wurde, wurde der Schrank weggeholt.
Alles Brote mit Marmelade. Ja. Mehrere.
Ja, und dann war da war auch Bambule, ja.
Ja, weil das ist, man will dann halt als Kind das nicht essen, aber da du ja auch, dann.
Aber widersprochen habe ich ihm das, widersprochen genau. Habe ich nicht getraut.
Nein, man hatte ja auch Ehrfurcht vor seinen Eltern, beziehungsweise noch mehr vor den Großeltern. Und das finde ich ist ja heute sowieso etwas, wo ja im Grunde genommen ja den Kindern keine Grenzen gesetzt werden. Jeder, manchmal bin ich irgendwo, ich sag mal, im Kaufhaus oder im KDW oder sonst wo. Und dann siehst du da Kinder, die irgendwelche Sachen aus den Regalen reißen und das natürlich nicht zurückstellen. Sie finden es auch lustig und die Eltern sagen auch nichts und ja. So. Alle sollen machen, was sie wollen. Die Kinder sollen sich frei entwickeln. Nur wohin, frage ja. Ich mich. Du hast mich noch mal meinen Träumen gefragt.
Ja, na, so weit sind wir noch nicht. Ja. Was ist im Nachhinein, wer war so für deine Kindheit wichtiger? Die Großmutter oder die Mutter? Oft spielen auch die Großeltern eine tolle Rolle, eine große Rolle. Ich meine, ja. Die Großeltern haben es natürlich einfacher. Wenn ich jetzt Enkelkinder hätte, was ich nicht habe, das war in diesem Leben jetzt aber auch nicht angesagt. Ja. Dann, also meine Großmutter war eine exzentrische Diva. Toll. Und ich wusste, bei der hat man Audienz. Also die hat noch mit 84, die mit Punkfrisur und hohen Schuhen und Kleid mit Blumen damals schon, ja. Und sehr exzentrisch. Und bei der hatte man Audienz, das wussten wir auch. Es gab aber auch alles damals schon, Bananen, alles, was man sich vorstellen kann. Gab auch immer noch schön Taschengeld, üppig. 50 D-Mark, das war viel.
Viel Geld. Ja. Für 50 Mark hast du ja wahnsinnig viel kaufen können.
Und dann wusste man, also ist auch gut, nach 3 Stunden ist auch gut, wenn du jetzt wieder gehst, reicht jetzt auch, ja. Und für mich war die trotzdem sehr, also im Nachhinein, weil sie mich sehr beeindruckt hat, ist die Großmutter sehr mit der wichtigste Mensch in meiner Kindheit gewesen. Wie war das bei dir?
Ja, meine Oma hatte ein schweres Leben. Ich war das Wunschenkelkind, das muss ich sagen. Sie hatte zwar noch 2 andere Enkelkinder, zu denen sie aber weniger Zugang hatte. Und dann hat meine Oma irgendwann zu mir gesagt, was, auch wenn ich heute darüber nachdenke, mich das heute eigentlich immer noch trifft, sie mir sagt, sie will nicht mehr leben. Es ist ja alles zu viel und zu anstrengend und es ist ja alles nichts. Und dann habe ich in meiner kindlichen Naivität gesagt, aber ich bin doch da. Das zählt nicht. So, also meine Oma war da so ein bisschen wie deine, sehr resolut und da war auch nicht so mit mir diskutieren, da jetzt 2 Stunden drüber, nein, das ist so, wie sie es gesagt hat. Und meine Oma, musst du dir vorstellen, starb 1995, da war ich 8 und du musst dir vorstellen, meine Oma hatte 3 Schwestern. 4 Mädchen und wir waren bei einer ihrer Schwestern im Urlaub und meine Oma hat sich in einem, so wie heute, so einem sonnigen, schönen Tag, auf die Sonnenterrasse gelegt, auf die Liege, hat einen Mittagsschlaf und hast eingeschlafen.
Oh, wunderbar.
Den schönsten Tod, den du dir vorstellen kannst. Und obwohl sie wirklich ein schweres Leben hatte und vielleicht auch manchmal auch zu mir, beziehungsweise zu ihrer eigenen Tochter, also meiner Mutter, teilweise auch ungerecht war oder manchmal ein bisschen herrisch, hatte sie den Tod wie ein Engel. Und aus heutiger Sicht, ich war ja, wie gesagt, ich war 8, als sie starb, war sie ein wichtiger Teil meines Lebens. Und ist auch heute habe ich sie in meiner Gedankenwelt manchmal extrem präsent. Meine Mutter lebt ja zum Glück noch, aber meine Großmutter, die ja jetzt schon, 1995, schon fast über 30
Jahre. Hast du die Kleider deiner Mutter angezogen?
Lustigerweise, meine Mutter war eher so ein sportiver Typ. Ah. Meine Tante aber war so eine ganz elegante, die hat nur damals noch, du kennst es bestimmt noch, Escada trug, als es noch Margareta Lai gemacht hat. So ganz diese Escada-Kleider, die und immer, wenn meine Tante
nicht da war. Das hat ja sehr, sehr geschickt gemacht, die Margareta Lai.
Ja, also, genau.
Wenn man so will, Escada war ja ein bisschen der Chanel für die deutsche Frau.
Genau.
Ja,
und sehr teuer.
Weil auch. Die deutsche Frau passt ja eigentlich nicht in Chanel rein, von den Größen auch schon. Und dann gab es ja nochmal für die, wo also das Escada noch erstens zu teuer und zweitens noch zu französisch war, ja, gab es ja dann noch Laurel.
Laurel, genau.
Das ist ja noch die, da, genau. Ja. Aber, und das hast du dann anprobiert,
das die Sachen. Das habe ich anprobiert und ich glaube, meine Tante lebt zum Glück nicht mehr, weil wenn sie den Podcast jetzt hören würde, würde sie mir den Kopf abreißen. Das kann ich dir sagen. Ich meine, gut, ich glaube ja immer daran, dass die Verstorbenen als Geister immer noch ein bisschen um uns herum dümpeln. Also wenn sie das jetzt hört, ich hatte ihre ganz teuren Escada-Mäntel an, ihre Escada-Schuhe und glaube, hatte einen wahnsinnigen Spaß darin und dachte irgendwie, ich bin eine Diva.
Und stand vor dem Spiegel.
Ja, und dachte so, da ist die La Grande Dame und habe natürlich auch immer gedacht, ja, ich will berühmt werden.
Ja, so, jetzt kommen wir zu deinen Träumen.
Ja.
Also du wolltest berühmt werden, aber hattest du irgendwas Konkretes? Ich meine, manche andere wollen ja Polizist werden oder ja. Hattest du eine klare Vorstellung von deiner Berufung und deinem Beruf?
Ja, also das Komische war, dass ich als ich ganz jung war, zu meiner Mutter immer gesagt, ich will berühmt werden. Konnte aber absolut nicht abschätzen, was Berühmtheit eigentlich bedeutet.
Ich wollte gerade sagen, wie definierst du berühmt?
Ja, ich habe damals gedacht, wenn man berühmt ist, dann ist das eine Art Beruf. Jetzt, Also wenn ich die letzten 10 bis 15 Jahre Revue passiere, habe ich gelernt, dass Berühmtheit ein Status ist, der durch Leistung erfolgt. Das heißt,
weil
du machst
etwas... auch dafür berühmt, dass sie nicht berühmt sind.
Ja, genau. Also Zsa Zsa Gabor soll... Also man sagt ihr nach, sie hätte immer gesagt, sie ist berühmt fürs Berühmtsein. So. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Entwurf, ne? Und ich habe dann irgendwann gedacht, okay, diesen Status, Berühmtsein, muss man mit Leben füllen. Und dann habe ich angefangen, habe ich so kleine Filmrollen gemacht, dann habe ich angefangen zu moderieren und so weiter und so fort. Dann war
Wann
diese Mode-Epoche.
Wann hast du angefangen zu moderieren oder
naja,
Filmrollen?
Also die ersten...
Also erstmal, wir sind aber noch in der Kinder. Also du bist in die Schule gegangen.
Mhm. Genau, also ich war sogar in der Schule.
Wie war das denn in der Schule?
Also meine Grundschulzeit war...
Haben die Kinder gemerkt, dass du ein anderes Kind bist,
ja,
oder?
Natürlich. Ich bin natürlich gemobbt worden, versteht sie ja von selbst. Ich war halt feminin und auch schüchtern.
War
und
der
so.
Einer, der besonders gefallen hätte?
Von den anderen Schülern, meinst du? Ich glaube, das kam erst so in der Oberschule. Also in der Grundschule war ich eigentlich sehr mit mir beschäftigt.
Ich hatte es jetzt hier auf die Grundschule.
Und ich bin dann von der Grundschule auf die Realschule und war dann aber so gut.
Aber war da einer, den du gut gefunden
hast? Ja, da gab es mehrere. Es gab einen Marcel, der war sehr hübsch. Es gab einen Markus, der war sehr hübsch. Und das Beste war
aber
immer...
Aber ist das nicht ein ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Also bei mir gab es auch welche, die waren sehr hübsch. Mhm. Aber es ist oft die dann so ganz hübsch waren, so unglaublich hübsch. Die sehen heute aus wie ein Gewitter, ja.
Du meine, ich habe da ganz viele meiner Klassenkameraden in den letzten Jahren getroffen. Und dann kommen die zu dir, bäumen sich vor dir auf und sagen, wir waren in einer Klasse zusammen. Und ich gucke die Leute an und denke... Ich habe dein Gesicht noch nie gesehen, weil die Leute sich so verändert haben, dass ich erschrocken war. Und der, zum Beispiel aus meiner Grundschule, ist ganz witzig, wir hatten so eine Art, ich würde es heute nennen, als Klassenschönling. Den habe ich vor kurzem gesehen. Ich dachte, ich falle in Ohnmacht. Der sieht aus
ja,
wie...
Ja, das liegt daran, weil die natürlich auch sie schön finden, wissen, dass sie schön sind und dann keine Notwendigkeit sehen, etwas zu machen.
Genau.
Ja?
Genau.
Und dann kommt der Zahn der Zeit, ja.
Und du darfst ja immer nicht vergessen, die wenigsten Leute kümmern sich ja auch mal um sich. Weißt du, wenn ein Auto kaputt ist, dann wird es sofort in die Werkstatt gebracht. Mhm. Aber sofort, aufgetunt und alles wird gewechselt. Bei uns, wir sagen uns, es gehen ja auch ganz viele, ich kenne auch Leute, die gehen auch nie zum Arzt. Nee, jetzt mache ich das nicht und so. Mir geht's gut, mir geht's blendend. Es kann sein, dass es uns blendend geht, aber wir wissen nicht, wie wir immer nach innen das alles aussieht. Ne? Deswegen ist ganz komisch, dass wir Menschen am wenigsten eigentlich für uns tun. Alles wird repariert, jedes Bild, jeder Schrank.
Och, ich repariere schon. Also, da musst du keine Sorgen dafür.
Was?
Ja.
Hast du etwa schon was machen lassen?
Ja, habe auch schon was machen lassen.
Nein, du bist doch mit diesen Lippen geboren.
Ja, klar. Ja, und nicht nur das, ja. So, und du bist in Berlin geboren.
Richtig.
Ja. Und dann machen wir den Sprung. Was machst du jetzt gerade? Was ist jetzt so gerade dein Projekt? Und was würdest du gerne machen? Was würde dir Spaß machen? Oder was hättest du schon lange gerne gemacht und hat einfach nicht funktioniert bislang?
Also
Weil du entweder keine Brüste hast oder kein Fußballer geheiratet hast.
Also
oder
mein letztes Projekt, was jetzt sehr groß war, war ja, ich habe ja die neue Staffel von Naked Attraction moderiert. Das lief ja eine ganze Zeit lang sehr erfolgreich bei RTL 2. Ist dann dort weggegangen. Ich kann ja gar nicht sagen genau warum.
Ich weiß gar nicht, was das ist. Erzähl mir mal.
Das ist dieses Format.
Also man ist da nackt, ja?
Richtig. Du hast 5 so gläserne Boxen und da stehen 5 nackte Singles. Und ein Single kommt und sucht anhand von äußerlichen Körpermerkmalen dann jemanden aus, mit dem er am Ende auf ein Date geht. Es fängt mit unten an, geht zur mittleren Oberkörperschicht, zum Gesicht und am Schluss erst zur Stimme. Was witzigerweise in den ersten Serien, die ich gedreht habe, fand ich es erst so ein bisschen, dachte so, naja. Und umso mehr du das drehst, umso spannender wird es eigentlich, dass wenn bei bestimmten Leuten, die zum Beispiel unglaublich toll aussehen, die vielleicht auch einen unglaublich tollen Körper haben und dann fangen sie an zu sprechen und du denkst, du liebe Zeit.
Aber die müssen doch nicht sprechen dabei.
Bei manchen ist es vielleicht auch besser. Es hat einen Vorteil, wenn du nicht immer sprichst. Oder du bist nicht so schön, fängst aber an zu sprechen und wirst dann erst schön, weil du besonders witzig, charmant, geistreich, eloquent, schnell bist, was auch immer. So. Aber es ist so interessant, diese ganzen Gänge mitzuleben. Und das war jetzt für mich ein sehr großes Format. Und du hast mich als zweites gefragt, was ich gerne machen würde. Es gäbe lustigerweise wirklich etwas, was ich gerne machen würde. Ich hätte unglaublich Lust auf so eine Late-Night-Show. Eine bunte, ganz schrille Late-Night-Show, wo unterschiedliche Gäste kommen.
Du willst Dame Edna Everage starten.
Ja, genau.
Ja, ist mir schon klar.
Finde ich sowas von toll. Wie die, ich habe ganz viele alte Folgen mir auf YouTube von, gucke mir eigentlich immer welche an.
Und wer wird die arme Match, die Franziska Traub? Oder
ja,
oder
Stephanie Simon.
Oder Eva Jakob, die arme.
Ja, genau. Ja. Also einer von den Mädchen muss dann irgendwas Ulkiges machen. Und es ist ja so, es gibt ja eigentlich im deutschen Fernsehen Fernsehen überhaupt gar nicht mehr so. Früher gab es ja so lustige Late-Night-Shows, so lustige Samstagabend-Shows. Es gibt ja immer dasselbe und du hast
naja,
das Gefühl...
Naja, es ist vielleicht alles nicht mehr so lustig.
Ja, das ist übrigens ein lustiger...
Politik ist auch nicht mehr so lustig, ja.
Das ist übrigens ein lustiger Aspekt, den du sagst. Vielleicht ist es nicht mehr so lustig.
Ja, weißt du,
ist es nicht mehr lustig?
Naja, irgendwie ist alles nicht mehr so lustig vielleicht.
Aber wie kommt denn das?
Ja, ich denke, dieses Corona hat irgendwie auch nochmal den Rest gegeben da.
Du meinst, es hat uns da nochmal so nochmal einen Deckel drauf gegeben?
Ja, das war, aber ich, Humor ist, wenn man trotzdem lacht und ich bin da ja... Ich bin da ja ganz, wir lassen uns das Lachen nicht verbieten. Ja.
Nee, und ich glaube auch, du bist ja da sowieso ein gutes Beispiel für. Es bringt, glaube ich, auch nicht zu resignieren und zu sagen, ich kann nicht mehr oder mir geht so schlecht oder
gar
ich will
nicht.
Mich nicht. Du hast es ja nun, ich meine, du hast ja ein unsagbar, wenn ich das sagen darf, etabliertes Leben. Hast alles gemacht, was du, und jetzt hast du alles umgekrempelt. Du machst ja alles neu. Bist alles. Weggezogen, hast neue Wohnung, alles neu.
Alles neu, komplett wieder, von zero, alles.
So, alles neu. Ja. Und das ja in einem Alter, und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, wo andere sagen, oh, was soll denn jetzt noch kommen und die Enkel und ha, hu, ha. Und du fängst ja an, als wärst du wieder 18. Du
bist ja als wenn du wieder von so. Ja.
Gut aussehen tust
und Teile du von mir sind ja noch jünger, ja. Teile von mir sind, wie sehe ich aus, bitte?
Na, wie 18.
Ja, ich bin heute ungeschminkt, also alles schön, ja.
Also man sieht, ich finde, du siehst ungeschminkt sehr gut aus.
Ja, ja, also mir macht das auch sehr viel Spaß und ich gebe jetzt erst richtig Gas, weil ich habe mir irgendwann überlegt, so im Dschungel, im Lockdown saß ich da denke ich, ich kann so ewig weitermachen, wie es jetzt ist, es wird auch ewig weitergehen. Oder du gibst jetzt richtig Gas.
Mhm.
Und dann hatte ich so ein bisschen mit meiner Beziehung zu kämpfen und dann dachte ich mir, und PR wollte ich auch, dachte ich, PR brauchst du auch und wir sitzen hier, passiert gar nichts mehr. Mhm. Und da kam die Anfrage vom Dschungel. Da dachte ich mir, komm, dann geh rein, dann bist du erstmal weg von zu Hause, kannst nachdenken. Ja.
Und es ist immer noch zurzeit das größte Format mit der größten Einschaltquote, was du erreichen kannst.
Und ich dachte mir, wenn ich RTL gebe, was die wollen, kriege ich, was ich will. Ich wollte eine Doku, ja.
Genau.
Ja, so. Und ich glaube, ich war so der Einzige, der da drin auch wirklich wusste, auf was er sich einlässt. Ja. Die anderen haben, glaube ich, schon gedacht, da kommt das Buffet angefahren, wenn die Kamera aus ist.
Es ist ja sowieso, also ich meine, guck mal, jetzt gibt es ja schon, ich glaube, nächstes Jahr die 17. Staffel, also es waren fast über 150 Leute im Dschungel. Und wenn du überlegst, welche Leute sind wirklich mit etwas rausgegangen, zum Beispiel, es gibt ja so Leute wie Ingrid van Bergen zum Beispiel, die dann nachher nochmal eine richtige Karriere gemacht haben, wo es nochmal richtig aufwärts ging.
Aber Ingrid van Bergen war natürlich vorher auch schon jemand.
Ja, genau.
Und es ist meistens so, dass die auch dann rausgehen mit Größe, die vorher auch schon
jemand waren. Ja, genau.
Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist und das war eben bei mir auch der Fall. Und deshalb, für mich war der Dschungel vielen hat es ja auch nicht unbedingt geholfen, hat es schon auch geschadet, aber ein großes Plus, weil die Leute mich anders kennengelernt haben und weil ich einfach authentisch war.
Ja, und
ich habe da keinen Circumstance gemacht da drin. Ich bin da gesessen, hab höchstens mal gesagt, guck die an und sagte, eigentlich haben wir ja nichts gemeinsam. Ja.
Ja.
Wir wären uns nie begegnet. Und dann sagen die, ja, wir sitzen aber im selben Boot. Und dann sage ich, nee.
Ja, du nicht.
Ihr sitzt auf demselben Boot. Ich hoffe, ja.
Ihr sitzt auf dem Rettungsboot.
Und ihr könnt mich wieder sitzen, wenn wir hier rauskommen.
Ja, also in deiner Staffel muss ich ja sagen, also abgesehen davon, dass ich es gerne gesehen habe, weil du dabei warst, fand ich auch trotzdem am meisten, hat mich auch amüsiert, neben dir Anuschka Renzi. Also diese Szene, wo Anuschka Renzi zu dieser Novak und der anderen gesagt hat, ich bin ja ein richtiger Star. Da hätte ich mich vor Lachen zu Hause auf den Boden schmeißen können.
Also die Leute
weil es so herrlich war, wie sie das gesagt hat.
Ich habe ja, Anuschka, ich bin ja jemand, wenn ich jemand mag und dann protecte ich den, dann stehe ich zu dem, egal was er macht. Und deshalb waren wir natürlich auch ein gutes Team. Aber viele haben mir zu mir gesagt, in dem Moment, wo die Renzi aus ihrem Bett mit dem Kopf hoch ist und sich hingesetzt hat, da wussten wir schon, jetzt gibt es Stress. Da haben wir uns schon gefreut. Und sowas braucht man eigentlich. Und man braucht nicht dieses genervte Genöle und frustriert. Ja, aber
die hat auch abgeliefert. Ich glaube, manchmal war sie auch mehr unbewusst komisch.
Ja.
Es gibt ja Leute, die es gar nicht
Stress gemacht, das war schön.
Auch mit, ich glaube ja, mit der sie wahrscheinlich in diesem Leben auch keine Freundin mehr wird, mit Tina Ruland.
Aber will sie, glaube ich, auch nicht. Ja. Ja, also
das war wirklich, ich fand, dass eure Staffel hat super viel hergegeben. Und ich meine, wir haben ja nun viele Staffeln gesehen und es war herrlich. Ich habe mich köstlich amüsiert. Es war super mit euch. Und ich glaube auch für dich, es gibt ja, ich habe mal ein sehr gutes Gespräch gehabt mit einem der Produzenten vom Dschungel und der hat mir etwas gesagt, was ich aus heutiger Sicht immer noch glaube, was absolut stimmt. Das Dschungelcamp ist nur für diejenigen gut, die mit Konzept ins Dschungelcamp gehen. Die ohne Konzept gehen, auch ohne wieder raus. Es gibt ja, was du sagst, Leute, die gehen rein und sagen, oh, ich habe ja noch nie eine Folge gesehen, ich weiß gar nicht, auf was. Und dann wundern sie sich und fallen aus allen Löchern.
Ja.
Und es ist halt ganz dumm. Du musst musst dir halt auch überlegen, warum gehe ich überhaupt hin? Und du hattest ja, wie du es eben gesagt hast, ja ein Ziel, warum du überhaupt gehst. Mhm. Und dann ist es auch gut. Ja. Aber wenn du ohne Ziel gehst, dann bleib lieber zu Hause.
Ja.
Und dann gibst du den Platz jemandem, der ihn vielleicht besser besetzen kann als du. Also nicht du, sondern derjenige. Ne? Und deswegen finde ich, viele Leute schimpfen ja über den Dschungel und sagen, ach, wie schrecklich und hahaha und so. Am Ende wollen sie alle mal ein Dschungelcamp.
Wer ist von deinen ganzen Damen, die du hast, mhm, das kannst du mir jetzt alles mal sagen, weil wir sind ja jetzt ganz entre nous.
Ja.
Ist er denn so am liebsten?
Also ich glaube, am allerengsten bin ich mit Stefanie Simon.
Wie kamst du denn an die Simon?
Ja, das ist ganz lustig. Kennst du den Entertainer Bert Beel?
Ja.
Bert Beel. Und Bert?
Ich kenne die Herrn Beel und die
Stefanie Simon. Simon,
weil man mich mal irgendwo und irgendwann in irgendeine Kneipe geschleppt hat, in Berlin, in so eine Alt-Berliner Kneipe, und da waren die.
Mhm.
Und ich wusste weder, wer sie noch, wer er ist.
Aber das war bestimmt in der kleinen Weltlaterne
gewesen.
Ja,
irgendwas sowas. Und da bin ich das erste Mal begegnet. Und dann ist die wieder aufgetaucht bei dir.
Ja, genau.
Weil ich glaube, du grabst die irgendwo aus, die Damen. Ja.
Ich bin wie eine Schatzsucherin. Ich finde plötzlich irgendwelche ulkigen Leute, die irgendwie vielleicht auch in Vergessenheit geraten sind oder vielleicht auch nie so groß waren, was ja gar nicht schlimm ist.
Und wie habt ihr euch denn kennengelernt?
Also ich war bei einem Auftritt von Bert Beel und es war sehr lustig und plötzlich stellte mir
Bert... Was hat er denn gesungen?
Na, der singt ja alles Mögliche. Also er macht Konferenz, er macht...
ja, aber was zum Beispiel?
Na, er singt zum Beispiel viel von...
Französische Chansons oder...
Ja,
oder,
genau.
Oder,
ja, okay. Genau, Claire Waldorf.
Ja.
Dann macht er hier sehr viel diese Parodien. Also er macht zum Beispiel Hans Moser, Udo Lindenberg und so weiter.
Machst du auch Parodien?
Ja, kann ich. Also meine beste Parodie ist...
Du bist eine Parodie. Ja.
Aber du nur von wem? Keine. Von wem?
Das fragt sich alle Welt.
Ja. Von Marie Antoinette.
Ja.
Also, nein, also ich.
Also heute siehst du ja aus wie Marika Röck, ja.
Du, das ist so lustig. Ja. Du hast schon öfters zu mir gesagt. Manche Leute sagen zum Beispiel auch zu mir, ich sehe aus wie Lilda Gova. Und letztens hat jemand zu mir gesagt, ich sehe aus wie Nadja Tiller. Also es ist alles. Ich bin eine Mischung zwischen Nadja Tiller, Lilda Gova und Marika Röck. Ja, wobei ich ja Marika Röck sehr lustig finde. Also die hat mir ja immer gut gefallen. Achso, jetzt weiß ich, was ich erzählen wollte. Und dann musst du dir vorstellen, hat mir Bert Steffi vorgestellt. Und ich fand Steffi mit diesen stehenden Haaren, mit diesen ulkigen Antennen, die sie hat.
Ein bisschen wie ein Igel, ja.
Wie ein Igel. Und das Witzige ist, jeder Friseur, der mich irgendwo trifft, sagt zu mir, kannst du nicht mal deiner Freundin Simon sagen, so endlich diese schrecklichen Antennen wegmachen? Sag ich, auf gar keinen Fall, das ist ja schon
das
wie ein Magen.
Magenzeichen. Ja.
Genau. Ja. Das ist wie bei Mireille Mathieu, die kann auch nicht plötzlich lange Haare tragen. Das hat die, das ist ihr Markenzeichen. Die
damit
ist mit
kann
den
sie Radio Moskau empfangen. Ja, empfangen.
Genau. Ich sage ja auch immer, vor allem, weißt du, was das Witzigste ist, vielleicht wirst du irgendwann mal Zeuge dessen, wenn Steffi in den Regen kommt, fallen die Antennen runter, wie als wenn Orkan wäre. Und dann sieht die aus, wirklich ohne die Antennen. Und wir waren einmal auf einem Event, kamen in Regen und da sage ich, Steffi, du siehst ja furchtbar aus, du kannst gar nicht mehr senden. Deine Sendemaste sind alle weg.
Und wie bist du denn an die Franziska gekommen?
Ja, von Franziska Traub, das ist auch eine uralte Geschichte. Ich hatte ein Charity-Event für die Björn-Schulz-Stiftung. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist so ein für Kinderhospiz und so. Und die hatten eine Veranstaltung und da war sie auch. Und ich kannte sie natürlich von früher, von Ritas Welt mit Gabi Köster und blablabla. Und dann irgendwann kamen wir ins Gespräch und da habe ich gesagt, ich finde dich so ulkig. Ich möchte eigentlich gerne mit dir befreundet sein. Und dann hat sie gesagt, das finde ich auch lustig, ich finde dich so glamourös in ihrer ja so ulkigen Art. Und dann guckt sie ja so und so. Und seitdem sind wir befreundet. Und das ist, glaube ich, fast so lange, wie wir uns kennen. Also mindestens auch schon über 15 Jahre. Und ich bin ja jemand, der sehr treu ist. Ich bin ja jemand, der eigentlich, außer man macht etwas ganz Schlimmes mit mir, eigentlich zu all meinen Freunden halte. Auch wenn es mal dünnere Zeiten gibt, mal dickere Zeiten im Sinne von, also mehr Kontakt, weniger Kontakt und so. Aber ich bin jemand, der treu ist, weißt du?
Ja, aber klar bist du treu. Wenn du die beerben willst, musst du da dranbleiben, du. Da musst du dranbleiben.
Deswegen bin ich doch auch so nett zu dir.
Ja, aber da täuscht dich mal nicht so. Da täuscht dich mal
nicht. Ja, da bin ich wahrscheinlich die Nummer 450 in der Schlange.
Ich überlebe euch alle.
Ja, da wirst du sagen, die Störkel, die kann ich noch von früher.
Ja,
ja. und so kam ich an die und ähnlich zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ich will dir jetzt nicht vorgreifen, aber ich weiß, vielleicht hättest du es gar nicht angesprochen, aber so bin ich auch an Hannelore Elsner gekommen, mit der ich ja sehr lange sehr gut befreundet war. Ich bin der eigentlich zugefallen und ich habe der mit, als ich 9 oder 10, einen Brief geschrieben und habe ihr geschrieben, ich wäre gern mit ihr befreundet. Natürlich hat sie nicht geantwortet, weil was will man so einem infantilen Kind da antworten? Und irgendwann sind wir uns wieder begegnet dann, also Jahre später. Und dann guckt sie mich an und sagt, ich weiß, dass du der Junge bist, der mir den Brief geschrieben hat, weil ich ihr natürlich ein Foto von mir mit reingelegt habe. Und das war der Beginn unserer Freundschaft bis zu ihrem Tod. Und das sind, weißt du, diese Diven, ich meine, ich muss dir nichts erzählen, du hast ja selbst wahnsinnig viele Diven-Freundinnen auch. Sie haben etwas, was die anderen nicht haben. Diven sind zeitlos, sie sind auch nicht kleinkariert und so. Und ich mag diesen Spirit. Deswegen mag ich auch dich. Ich mag, dass du so anders bist, dass du alles anders machst, dass du für den einen, die einen rufen, jo, die anderen denken, um Gottes Willen, Harald Löckler und was er alles macht. Und
aber genau das mag ich. Aber alle haben sie Angst, ja.
Das auf jeden Fall. Alle haben Angst vor dir. Ja. Und das ist eigentlich auch gut. Ja. Ich finde, dass von der Diva muss man immer ein bisschen immer eine Mischung zwischen, genau, immer so ein bisschen zwischen Bewunderung und Angst.
Ja, die wussten ja, als ich da mit John Collins kam, wussten ja nicht, ob sie mehr Angst vor ihr oder von mir haben sollen. Ja, genau.
Vor allen Dingen, wie war das?
Also beobachten, mich spricht ja auch niemand anderen, ja?
Ja.
Die trauen sich ja nicht.
Wie war denn dieser erste, was hast du gefühlt, als der erste Moment kam, als sie dir entgegenkam? Was hast du da gefühlt? Seid ihr euch schon mal begegnet
ja,
vorher?
Ja, sind wir uns ja, ja. Es gibt ja ein Video, wo sie, und sie kam entgegen und wow, und hello, und yes, und sie sagte, oh, I think we met before, und es war gleich, und oh, I love your nails, und es war gleich, es hat gleich funktioniert, wunderbar. Ja, entweder das funktioniert oder nicht.
Ja, genau.
Da gibt es ja nichts dazwischen. Ja,
Diven scannen ja, ich finde, Diven scannen immer sofort.
Jetzt habe ich ja gehört, das hat mich also fast schockiert, ja, also ich dachte, was soll das noch werden? Dass du in Ludwigsburg bei der Polizei gearbeitet ja. hast, als Polizistin.
Ja. Ich war Ludwigsburgs heißeste Politesse. Ich habe beim
also keine Polizistin, sondern Politesse.
Politesse, wobei mir die, es ist ja so, ich war ja beim Ordnungsamt,
und dann
was
haben die
aber
gesagt,
zur Polizei gehört. Ne?
Haben die gesagt, Officer, you heard me.
Ja, und dann habe ich zu der Amtsleiterin am ersten Drehtag gesagt, nein, ich bin ja die schärfste Politesse von Ludwigsburg, woraufhin die mir erstmal erklärt hat, man darf gar nicht mehr Politesse
nein,
sagen.
Nein, darf man auch nicht, ja. Ja.
Weil das ist eigentlich
aber du hast es wieder gehört.
Ja, wieder. Politesse, ja. Politesse. Weil es ist eine Herabwürdigung der des weiblichen Hauptmeisters. Also es ist ganz schwierig. Aber wie gesagt, es war für mich ein...
Ja, aber wie kommt man denn dazu?
Ja. Ja. Ich bin gefragt worden von der Produktion. Die haben gesagt, sie machen ein Format mit Prominenten, die in einen anderen... Also anders, in eine andere Berufung gehen
ja, aber
sollen.
Wo sollen die ganzen Prominenten immer herkommen, wenn die alle Formate mit Prominenten machen
ja.
wollen?
Vor allen Dingen das Lustige war, ich war ja beim Ordnungsamt mit mir, Mario Basler, der auch beim Ordnungsamt war, und Mareike Amade war bei einer Müllabfuhr. Und das war, glaube ich, anstrengend.
Was hat sie da gemacht? Stand hinten drauf und hat dann die...
Ja, ja sie musste hinten draufstehen, musste immer runterspringen, Mülltonnen.
Warum macht man das?
Also ich habe es in erster Linie gemacht,
weil du Polizisten kennenlernen wolltest.
Ja, und ich sag dir was unter uns, wir sind ja unter uns. Ich hatte sehr attraktive Kollegen, die haben mir alles gezeigt und alles erklärt. Danach wusste ich alles, wie man mit dem Knüppel umgeht und alles. Und ich wusste plötzlich alles. Ich weiß jetzt auch genau, wie die Verkehrsregeln
Ich wurde
gehen.
Auch schon zum schwul-lesbischen Stammtisch der Polizei eingeladen.
Ja. Ja, also von daher, es war wirklich lustig und ich habe den Verkehr geregelt. Ich habe
Welchen
Autos
Verkehr denn?
Mit den Autos, also Kfz.
Okay.
Verstehst du, was ich meine?
Ja. In Ludwigsburg. Und wie haben die Leute denn so reagiert?
Naja, ich glaube, manche Leute haben
Hattest du ein Turban auf?
Nein, durfte ich natürlich nicht. Man musste ja ganz strenge Amtskleidung tragen.
Hattest eine Mütze auf?
Ja, genau. Ja. Ich musste Hemd tragen, ich musste deren Schuhe tragen.
Aber du musstest Männersachen tragen?
Ja. Ich sah aus wie
du musst ja regelrecht verkleidet vorgekommen sein. Ja. Also die Stöckel in Männerkleidung?
Ja,
aber, es ist so aber lustig. Das ist eigentlich auch diskriminierend.
Ja.
Wenn man eine Frau zwingt, Männerkleidung anzuziehen.
Ja. Und vor allen Dingen.
Also das ist auch diskriminierend.
Vor allen Dingen mich. Und ich sag dir mal was, überhaupt mit Uniform, egal welche Uniform, mir kommt es ja vor, wenn ich zum Fasching gehe. Ich dachte, ich mache die ganze Zeit Fasching. Ich in dieser Männeruniform.
Ich fühlte mich aber auch sehr männlich dann.
Also es war schon irgendwas.
Also kommt dir so vor, oder sahst du so drin aus?
Die einen sagen so, die anderen sagen. Also ich sag mal so, ich kam mir sehr männlich vor. Vielleicht würde das jetzt nicht jeder so.
Ist doch breitbeinig gelaufen, so als kämpfst du vom Pferd runter.
Ja. Ich habe auch meine Stimme tiefer gemacht, damit ich seriös klinge.
Ja.
Verstehst du? Und es war wirklich für mich eine Aufgabe. Und was ich sagen muss...
Wie lange hast du das denn gemacht?
5 Tage. Jeden Tag. Und das Schlimmste sind Nachtschichten. 22 Uhr bis morgens um 6. Da bist du aber danach, da fühlst du dich wie überfahren.
Ja, Moment mal. Strafzettel verteilen nachts zwischen...
Ja, Lärmsünder, dann nachts, du musst Streife fahren,
Streife
laufen.
Leute, die stöhnen bei Nacht,
stöhnen.
Ja, was macht man da, wenn die stöhnen?
Nein, musst du eindringen, also in die Häuser. Du musst halt dann in das Haus... hallo, Polizei und so. Ja. Und dann musst du da
und
rein.
Und dann kommen die raus nackt.
Ja, oder im Negligé oder so. Zum Beispiel, wir hatten auch Fälle, wir sind dann in den Parkgang und haben.
Wer kommt dann, die Mann oder der Frau? Oder die Frau, wer kommt dann, die Frau oder der Mann?
Ja, na, aber alle.
Raus, ja?
Ja, komm raus. Und dann, oder zum Beispiel, wir wurden angerufen.
Und die haben dich eingeladen, kommen Sie doch rein.
Ja, kommen Sie rein. Dann musste ich aber erstmal regeln, was da los war, verstehst du? Und dann musst du
das ja. Heißt, das sei schön zu laut.
Ja, bitte nicht so laut, es ist nach 22 Uhr. Da haben wir.
Ach, sagen Sie, waren wir so laut?
Ja. Und dann sage ich, bitte nicht nochmal wiederholen, sonst kommen wir wieder.
Und eine Stunde später musstest du wieder hin.
Ich war zum Beispiel, wir hatten einen Fall, da rief uns jemand an, der auf dem gegenüberliegenden Haus Jugendliche gesehen hat, die auf dem Dach rumgesprungen sind. Mussten wir auch hin. Nachts hoch, gucken, was die auf diesem Dach machen, runterholen und so. Also man, ich glaube, wir Bürger glauben gar nicht, was das Ordnungsamt alles macht.
Ja, aber ich stöhne nachts nicht, deshalb weiß ich das alles gar nicht. Ich schlafe nachts, ja.
Immer?
Ich springe weder auf dem Dach rum, noch dass ich stöhne.
Nicht?
Nein, nicht, dass ich wüsste.
Also manchmal, wenn ich nachts hier die Friedrichstraße lang gehe.
Friedrichstriche.
Ja, Friedrichstriche. Ich hab schon Wortaussetzer, ich kann gar nicht mehr sprechen. Sehe ich manchmal so eine Lichtgestalt am Balkon tanzen. Ich hatte manchmal einen Eindruck, es wärst du gewesen.
Ja. Also, nicht, dass ich wüsste. Ja, wie sagte Helen wieder, was heißt denn der Strich, wenn ich nachts um den Häuserblock gehe? Ja.
Das hat sie gesagt, wirklich?
Ja, das hat sie gesagt. Das gehört zu einem Chanson-Glauben. Hat sie gesagt, was heißt denn der Strich, wenn ich nachts um den Häuserblock gehe? Ja.
Das ist ja herrlich. Aber ich hätte mir dich auch ganz gut beim Ordnungsamt vorstellen können.
Och, ich weiß das nicht. Also ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Also
in so einer Uniform?
Ich werde für solche Formate auch nicht angefragt.
Warum eigentlich nicht?
Nein, werde ich nicht.
Was willst du mir denn damit sagen?
Nein, nichts. Ja, mein Lieber, wir könnten jetzt noch ewig plaudern, aber das war jetzt, ich denke, eine recht erquickliche Stunde. Wir sind auch gleich.
Es ist schon vorbei?
Ja, gleich, ja. Manchmal ist es schon vorbei, bevor man ins Schlafzimmer kommt.
Es kam mir jetzt so kurz vor. Ich habe gedacht, du machst es mit mir ein bisschen länger.
Ja, das ist jetzt, wir müssen da noch einen machen. Noch einen, ja.
Und noch einen. Und noch einen. Ja. Herren, wo gehst du hin? Ja.
Möchtest du deinem Fankreis und den Zuhörerinnen und Zuhörern noch irgendetwas auf den Weg geben?
Ja, das Einzige, was wichtig ist, bitte folgen Sie mir auf Instagram, weil ich will auch so berühmt werden wie die Influencer alle. Nein, Spaß beiseite. Also war ganz schön, heute bei dir zu sein und was auch schön ist, bei dir in deiner tollen neuen Wohnung zu sein. Und es war mir ein großes Fest und ich freue mich, dass du mich gefragt hast und ja, bin dankbar und ich will fast sagen selig, dass wir so lange uns kennen und ich möchte sagen, befreundet sind. Und ja, es war ganz schön und ich komme wieder. Also ich meine, ich erscheine wie ein. Also, naja, gut, lassen wir das vielleicht.
Wunderbar. Zum Schluss habe ich mir gerade noch so überlegt, es ist doch fatal, wenn jemand eine Ordnungshüterin wird, die Turbane trägt. Ja.
Die Turbanhüterin.
Ordnungsturbanerin.
Ja. Ich werde jetzt erstmal gucken, ob hier alles ordnungsgemäß gemacht ist, auch ob Brandschutz richtig gemacht ist.
Also bei uns kam auch irgendwann, das kommt noch in den Folgen, wir haben ja jetzt wieder heute Abend um 21.15 Uhr auf RTL 2, kommt ja wieder meine Doku und da kommt auch die Polizei, weil wir waren auch zu laut, wir haben auch zu laut gestöhnt.
Aber gut, das finde ich auch richtig. Also ich hoffe, du bist deinen Handschellen abgeführt worden.
Nein, irgendwie, das ist ganz anders ausgegangen.
Okay, also für alle, aber die das wissen das wollen, schaltet ein.
Ja.
Ist es jeden Mittwoch? Nee, jeden Dienstag.
Immer wieder mittwochs kommt die Erinnerung. 21.15 Uhr auf RTL 2. Danke dir, mein Lieber, vielen
sehr
Dank.
Gerne.
Wie sagte, pflegte Kaiser Franz Josef zu sagen, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut.
Auf Wiedersehen.
Eine Produktion von Audiotakes.